Bevor es losgeht mit dieser Folge, noch ein Hinweis in eigener Sache. Gemeinsam mit Anne Engelshove, die du in Folge 51 des Bildungsfrauen-Podcasts kennenlernen kannst, habe ich die Führungswerkstatt Bildung und Soziales ins Leben gerufen. Hier kannst du deine Kompetenzen als Führungskraft weiterentwickeln. Mit inspirierenden Impulsen, einem geschützten digitalen Lernraum, Teilnehmenden aus dem gesamten deutschsprachigen Raum und Einzelcoachings. Neugierig geworden? Dann schau gern vorbei auf führungswerkstatt-bildung-soziales.de. So, und nun geht's weiter mit dem Podcast. Bildungsfrauen, der Podcast für alle, die mehr über Frauen im Bildungsbereich wissen wollen. Mein Name ist Sabine Bertram und ich bin Bildungsfrau aus Leidenschaft. Der Bildungsbereich ist riesig und in meinem Podcast öffne ich Türen in unterschiedliche pädagogische Berufsfelder und zeige, wie vielfältig Bildungsarbeit ist. Dazu spreche ich mit inspirierenden Bildungsgestalterinnen, die sich an unterschiedlichen Stellen im Kosmos des lebenslangen Lernens bewegen. Was sie alle verbindet? Ihre Begeisterung für Bildung. Mehr erfährst du unter www.bildungsfrauen.de. Dort kannst du auch meinen Newsletter abonnieren. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß.
Menschen wie ich bekommen im Diskurs in der Regel eigentlich keinen Platz. Menschen wie ich haben im Diskurs in der Regel keine Stimme. Und selbst ich bin innerhalb derjenigen, die über Armut sprechen, schon eine der Privilegierteren, weil ich eben die Möglichkeiten habe, die ich habe.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungsfrauen-Podcast. Und heute mit einer nicht ganz so klassischen Bildungsfrau, wie ihr das so kennt, aber mit einem spannenden Thema, was mich im letzten Jahr total gepackt hat. Ich habe nämlich einen Vortrag vorbereitet zum Thema Armut vor Kita-Fachkräften und habe in der Vorbereitung gemerkt, ich kann da eigentlich total wenig zu sagen, weil ich eigentlich selber noch nie arm war. Es war immer genug Geld da und ich kann über Armut sprechen, aber eigentlich ist die Perspektive viel, viel, viel zu kurz gegriffen. Und dann bin ich glücklicherweise über das Buch von Kelsey Dehnert gestolpert, Das Gefühl von Armut. Und ich freue mich irre dolle, dass Kelsey Dehnert heute zu Gast ist. Hallo Kelsey, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Sabine, vielen Dank für die Einladung.
Erzähl doch mal, was genau machst du beruflich? Das ist immer so mein klassischer Einstieg.
Ich bin jetzt seit fast 10 Jahren freie Autorin und Redakteurin. Ich habe jetzt die letzten 10 Jahre vorwiegend Ratgeber fürs Internet geschrieben, zu Familienthemen, zu Nachhaltigkeitsthemen, stellenweise auch zu Partnerschaftsthemen, aber das wirklich nur sehr vereinzelt. Und arbeite jetzt seit knapp 6 Jahren eben schwerpunktmäßig zum Thema soziale Gerechtigkeit. Und habe in dem Zuge eben tatsächlich viel auch für solche Medien wie die Süddeutsche Zeitung oder die Sächsische Zeitung. Und auch ein Text von mir ist in der Brigitte gelandet. Eben tatsächlich für klassische Printmedien viel auch Essays, Meinungsbeiträge zum Thema Armut, zum Thema soziale Gerechtigkeit, zur aktuellen politischen Entwicklung geschrieben. Und zuletzt jetzt tatsächlich auch mein Buch Das Gefühl von Armut, das im EMF Verlag letztes Jahr im August erschienen ist. Mittlerweile ist die freie Autorinnenschaft tatsächlich quasi mein Schwerpunkt. Ich unterfütter das aber jetzt mit einem Job in unserer lokalen Bibliothek, weil auch ich tatsächlich einfach vor dem Problem stehe, dass die klassischen Texte fürs Internet einfach KI wegrationalisiert werden. Und dementsprechend habe ich mich halt eben entschieden, jetzt mit dem Jahr 2025 eben anteilig hier in der Bibliothek zu arbeiten und anteilig als freie Autorin weiter zu meinen Herzensthemen zu schreiben.
Ja, und da wird ja auch schon eine Facette so ein bisschen deutlich, das Thema finanzielle Sicherheit, weil, ne, wenn du sagst, der Markt verändert sich und ne, KI übernimmt Schreibjobs oder es wird versucht, dass KI das übernimmt, wie gut KI das macht, sei ja nochmal dahingestellt, das ist ja nochmal die andere Frage, aber die wollen wir hier gar nicht vertiefen, aber das Thema finanzielle Sicherheit und wie kann ich das Einkommen für mich, für meine Familie sichern, ist natürlich eins, was dich, so habe ich das dem Buch entnommen, schon dein ganzes Leben lang geprägt hat. Und du fängst in deinem Buch ja an, etwa bei der Schulzeit ungefähr, ne, mit deinen auch im Kontakt mit Bildungseinrichtungen und wie da auf Bildung, auf Armut eingegangen worden ist oder eben auch nicht, wie welche Barrieren du auch empfunden hast. Und was hat dich bewogen, deine Geschichte so intensiv zu teilen und auch ein Buch darüber zu schreiben? Also, weil das ist ja schon ein persönliches Thema und ich glaube auch einfach ein sehr schambesetztes Thema, wenn ich mir so anhöre, wie viele Vorurteile auch über Armut in der Gesellschaft rumgeistern.
Also den tatsächlichen Impuls fürs Buch hat Nora Imlau damals gegeben, die mir auf Instagram kommentierte, ob ich nicht jetzt endlich mal ein Buch schreiben könnte, damit sie mich in ihren Büchern zitieren kann. Also tatsächlich, das tatsächliche Buch ist am Ende entstanden, vor allen Dingen dadurch, dass da Frauen in relativ privilegierten Situationen waren, die halt einfach an das, was ich tue, geglaubt haben und die gesagt haben, es braucht eben auch einen Platz für Stimmen, die aus nicht so ganz so konventionellen Autorinnenkarrieren kommen. Ich habe ja aber vorher schon jahrelang auch vor allen Dingen auf Instagram eben tatsächlich über soziale Gerechtigkeit gesprochen. Und da vor allen Dingen deshalb, weil ich irgendwann so wahnsinnig angefressen war darüber, dass ein gewisser Mittelklasse-Standard, der aus den immer gleichen Kinderzimmern, aus den immer gleichen Küchenbildern, aus den immer gleichen Werdegängen bestand, tatsächlich aber eben einfach auch zum Status quo erhoben wurde, ohne das weiterhin zu hinterfragen. Also es gab ganz, ganz lange dieses Bild von Mutterschaft funktioniert genau so. Und Mutterschaft hat genau so zu funktionieren. Oder Mutterschaft muss auch gewisse Freiheiten haben. Aber all das war immer besetzt mit der Voraussetzung, du brauchst das nötige Kleingeld dafür. Und das war bei mir, als ich Jungmutter war, halt einfach nicht so. Da war bei uns das Geld wirklich einfach so knapp, dass es kein super skandinavisch minimalistisches Kinderzimmer gab, sondern es gab das Kinderzimmer, das noch den alten Teppich von den Vorbesitzern drin hatte. Es gab das Zimmer, das Kinderzimmer, das aus 5 verschiedenen Möbelstilen bestand, weil man genommen hat, was da war. Und ich war dann irgendwann einfach so wahnsinnig angefressen darüber, dass ich gesagt habe, nee Leute, also irgendwie, irgendwer muss ja jetzt hier mal den Anfang machen. Wir müssen doch auch mal darüber reden, wie sich Mutterschaft darstellt, wenn man eben keine Kohle hat oder nicht so wahnsinnig viel davon. Und dann habe ich angefangen, das auf Instagram zu teilen. Und dadurch, dass ich mich halt aber eben ganz gezielt auch an diese Mom-Bubble, die es da damals gab oder die es ja nach wie vor auch gibt, gerichtet habe, habe ich tatsächlich auch relativ schnell so ein bisschen den Fuß in die Tür gekriegt. Gerade als dann mit Corona eben einfach auch mit den ersten Lockdowns plötzlich diese ganze Mutterschaftsbubble dann auch politisch wurde. Und da haben dann viele auch der größeren Accounts gemerkt, Mensch, da ist ja jemand, die ist politisch, aber die ist so ganz anders politisch, als wir das sind. Und dann gab halt eins das andere und das Netzwerk wuchs und über dieses Netzwerk ergaben sich dann am Ende tatsächlich dann eben auch solche Sachen wie mit der Süddeutschen Zeitung.
Ja, also schön, dass das so passiert ist und gleichzeitig finde ich, ist es andererseits auch schade, dass es dann so einen langen Vorlauf braucht, dass dieses Thema überhaupt mal öffentlich diskutiert wird und zwar auch aus allen Perspektiven heraus. Für alle meine Zuhörenden, die dein Buch noch nicht kennen, magst du mal ein bisschen was zu deiner Geschichte erzählen?
Meine Geschichte ist für das Buch tatsächlich quasi eigentlich immer nur so das unterliegende Motiv, weil es darum geht, halt tatsächlich Armut ein Gesicht zu geben. Tatsächlich geht es in dem Buch vor allen Dingen darum, die Frage danach zu stellen, warum gönnen wir nur einem bestimmten Teil unserer Gesellschaft ein gutes Leben? Und warum enthalten wir einem sehr großen Teil der Gesellschaft dieses gute Leben vor? Also warum gönnen wir nicht allen die Möglichkeit, tatsächlich gleichberechtigt teilhaben zu können, gleichberechtigt eben auch Bildungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen zu können? Und warum urteilen wir gerade über diejenigen, die so wenig dafür können, dass sie armutsbetroffen sind, eigentlich am härtesten? Und das Buch ist im Grunde ein Debattenbeitrag zur sozialen Kälte, die sich gerade im Land ausbreitet. Dieses Buch ist leider auch so ein bisschen die Vorausschau auf das, was kommt, wenn wir den Kurs nicht wechseln. Aber vor allen Dingen ist das Gefühl von Armut tatsächlich an der Stelle einfach auch ein ganz klarer Aufruf zu mehr Solidarität. Und das ist einfach deshalb zustande gekommen, weil ich selber eben in Armut groß geworden bin, als ältestes von 4 Kindern damals, an sehr vielen Stellen im System gemerkt habe, wie viele Vorurteile und wie wenig offene Türen Armutsbetroffene eigentlich in ihrem Leben so erdulden müssen, so ertragen müssen. Also ich glaube, die härteste Anekdote dazu ist tatsächlich, wie der Jugendamtsmitarbeiter damals zu mir sagte, naja, wenn sie sich das Abitur nicht leisten können, dann müssen sie es halt nicht machen. Na, und ich bin dann durch die richtigen Menschen in meinem Leben am Ende des Tages trotzdem auf die Füße gefallen. Ich bin damit aber eben einfach auch knallhart die Ausnahme. Die meisten Kinder, die in Armut groß werden, die bleiben auch in Armut. Dieser Aufstieg, dieser soziale oder gesellschaftliche Aufstieg, von dem immer die Rede ist, der ist halt der Ausnahmefall. Sondern um tatsächlich am Ende ein Studium zu beenden, um am Ende einen Job mit einem, also einen akademischen Abschluss zu erlangen und dann einen Job anfangen zu können, der diesem Abschluss auch gerecht wird. Und dann tatsächlich irgendwie sowas wie Vermögen aufzubauen und sei es halt wirklich einfach nur das eigene Eigenheim für die eigene Nutzung. Das ist tatsächlich am Ende des Tages etwas, das ist Kindern aus Armut quasi nicht möglich, sondern das ist die absolute Ausnahme. Wir sagen, von 100 Kindern sind es maximal 20 bis 25, die überhaupt den Weg an die Uni schaffen. Und dann sind es noch sehr, sehr viel weniger, die tatsächlich am Ende ihren Abschluss machen, geschweige denn solche Sachen machen wie promovieren. Und ich bin am Ende auf die Füße gefallen, weil ich meinen jetzigen Mann sehr früh kennengelernt habe, weil ich mit meinem jetzigen Mann eine sehr solidarische und sehr liebevolle Familie quasi mir angeheiratet habe. Ich habe das Glück gehabt, eine Schwiegermutter zu haben, die tatsächlich auch meine Ausbildung mitfinanziert und mitermöglicht hat. Und trotzdem bin ich am Ende am System gescheitert, weil ich habe bis heute keinen berufsqualifizierenden Abschluss. Ich habe ein ganzes Studium gemacht, bin dann kurz bevor der Bachelorarbeit musste ich das Studium beenden, weil die Notwendigkeit, arbeiten zu gehen, dann plötzlich da war und die Studienfinanzierung halt einfach auslief und ich mich entscheiden musste zwischen meinem 40-Stunden-Job, den ich in der Online-Marketing-Agentur damals hatte, und meinem Bachelorabschluss. Ich habe mich am Ende fürs Geld entschieden, weil woher hätte es denn sonst kommen sollen? Und seitdem habe ich beruflich jede Menge gemacht, aber halt nicht einen einzigen Abschluss dabei. Und das ist halt am Ende des Tages auch Motivator dafür, für die Arbeit, die ich mache. Weil Menschen wie ich bekommen im Diskurs in der Regel eigentlich keinen Platz. Menschen wie ich haben im Diskurs in der Regel keine Stimme. Und selbst ich bin innerhalb derjenigen, die über Armut sprechen, schon eine der Privilegierteren, weil ich eben die Möglichkeiten habe, die ich habe. Die ich am Ende des Tages aber eben einfach auch nur habe, weil ich jahrelang auf Instagram tatsächlich gegen jede Menge Hass, gegen jede Menge Vorurteile, gegen jede Menge belächelt werden, einfach angeschrieben habe.
Ja, und ne, das war ja auch der Punkt, den ich im Herbst bemerkt habe, als ich eben diesen Vortrag vorbereitet habe, dass ich so ein wirklich unangenehmes Störgefühl hatte, dass ich dachte, wer bin ich eigentlich, dass ich, blonde Akademikerin aus einer, ich sag mal, einigermaßen gut situierten Familie, Geld war immer da, oder wenn es mal ein bisschen weniger gab, gab es halt danach auch wieder mehr. Also es gab nie existenzielle Sorgen, niemals nie. Ja, sondern es war dann eher das Ding, wie weit können wir dieses Jahr in Urlaub fahren? Ja, und selbst wenn ich, also mein Mann und ich waren nach dem Studium auch mal so ein Dreivierteljahr in Hartz IV drin, aber mit dem Wissen, wir haben unsere Ausbildung fertig. Ich war in der Elternzeit mit meinem Kind. Damals wurde das Elterngeld sogar noch aufgerechnet auf Hartz IV. Das ist ja mittlerweile, geht es ja auch schon gar nicht mehr, aber das war halt ein Puffer, den wir noch hatten. Und es war halt klar, wir finden dann auch Jobs aufgrund von Netzwerk und. Es war einfach das Ding, es musste was zwischenfinanziert werden, bis ein Projekt an den Start kam beim Arbeitgeber und dann war mein Mann drin und danach lief das Ganze, ne? Und es war natürlich fernab von dem, was eigentlich wirklich, wirklich Armut ist. Und das ist mir halt so aufgefallen, als ich mich vorbereitet habe und dass ich auch dachte, also ich bin viel in Kitas unterwegs, in Schulen, in Weiterbildungseinrichtungen und auch da wird ganz, ganz oft über Armut gesprochen, aber und es wird dann auch oft geurteilt. Also das ist, glaube ich, das Bild, was du aus dieser Mom-Bubble auch hast. Also wie hat Kindheit zu sein? Wie haben Eltern ihre Kinder zu fördern? Und was haben sie ihnen zu ermöglichen? Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist ganz schnell der erhobene Zeigefinger da. Du machst es aber falsch und du musst dich aber noch mehr anstrengen. Und nur weil man wenig Geld hat, das kann doch jetzt kein Grund sein und so. Also da findet auch einfach unheimlich viel Bewertung statt. Ich habe mich ja in Vorbereitung auf dieses Gespräch ge die Frage gestellt, was wünschst du dir oder was würdest du dir wünschen von Menschen in Bildungseinrichtungen, wie sie mit dem Thema Armut umgehen? Also es ansprechen, es nicht ansprechen oder welche Möglichkeiten gibt es da oder siehst du, besser gesagt, da erstmal überhaupt die Tür zu öffnen, vom Übereinanderreden ins Miteinanderreden zu kommen?
Also als Fachkraft im Bildungssektor fängt das ganze Ding schon mal erstmal bei mir selber an. Bevor ich mit irgendjemandem über seine Armut oder über Armut spreche, muss ich erstmal mit mir selber darüber sprechen, was denke ich denn eigentlich über Armut? Was meine ich über Armut zu wissen? Und was meine ich über Armutsbetroffene zu wissen? Und woher kommt das eigentlich, was ich über Armutsbetroffene denke? Und das ist das, was ich halt mittlerweile in jeder Fachkräftefortbildung, die ich gebe, ganz klar sage, bevor ihr auch nur einen Satz mit den Eltern, bei denen ihr Armut vermutet oder bei denen ihr von der Armut wisst, weil sie beispielsweise eben über Bildung und Teilhabe abgerechnet werden, bevor ihr auch nur einen Satz mit denen sprecht, stellt euch mal bitte vor den Spiegel und sprecht mit euch selber. Weil das, was wir uns am wenigsten vor Augen führen, ist, dass wir von klein auf mit Armutsverurteilung, mit vor allen Dingen der Verurteilung von Armutsbetroffenen sozialisiert werden. Wir werden von klein auf mit Armenhass sozialisiert. Und das fängt nämlich tatsächlich schon dann an, wenn wir den Fernseher einschalten, wenn wir die Zeitung aufschlagen und wir uns mal anschauen, was uns dort über Armut und Armutsbetroffene eigentlich erzählt wird. Ich schreibe im Buch über ein ganzes Kapitel hinweg darüber, wie tatsächlich diese in den 90er und 2000er so be bekannt und beliebt gewordenen Privatfernsehformate wie Mitten im Leben, Frauentausch und wie sie nicht alle heißen, was die eigentlich dazu beigetragen haben, wie wir heutzutage über Armutsbetroffene denken. Und da fällt nämlich ganz klar auf, Privatfernsehen hatte vor allem Dingen jetzt seit fast 30 Jahren den Bildungsauftrag, die Gesamtgesellschaft gegen Armutsbetroffene aufzuhetzen. Weil uns dort sehr kontinuierlich präsentiert wird, dass Armutsbetroffene angeblich faul wären, dass Armutsbetroffene angeblich unmoralisch wären, dass die nicht wüssten, wie man liest, dass die nicht wüssten, wie man sich vernünftig ernährt, dass die alle irgendwie nur in superknallengen Leo-Leggings rumlaufen und die Haare mit toupierten Haaren auf dem Kopf. Wir werden da mit einem sehr, sehr herabwürdigenden Bild von armutsbetroffenen Menschen sozialisiert. Und haben irgendwie unterwegs die Medienkritik verpasst und haben das tatsächlich zum geltenden Standard erhoben. Und das ist ja aber Quatsch. Also wir müssen uns da an der Stelle einfach auch mal ganz knallhart vor Augen führen. Wir gehen bei ungefähr 60 bis 70% der Armutsbetroffenen in Deutschland davon aus, dass sie einen mittleren bis hohen Ausbildungsabschluss haben. Also dass sie ein mittleres bis hohes Ausbildungsniveau, Qualifikationsniveau haben. Die vermeintlich alleinerziehende Mutter mit drei Kindern und einem Hauptschulabschluss ist ein Klischee, das wir sehr oft bemühen, ist aber in der Summe der Armutsbetroffenen tatsächlich die Minderheit, die absolute Ausnahme. Sondern ein Großteil der armutsbetroffenen Menschen hat ein mittleres bis gutes Qualifikationsniveau. Die hat zum Teil schon jahrelang gearbeitet, hat sehr viel schon beigetragen zum Bruttoinlandsprodukt und ist dann aufgrund von Krankheit, aufgrund von Erwerbsschädigungen am Ende des Tages oder aufgrund von familiären Schicksalsschlägen dann in Armut gelandet und kommt da halt nicht wieder weg. Weil wir in unserer Gesellschaft tatsächlich dieses Bild aufrechterhalten von der faulen, unmoralischen, unqualifizierten Armutsbetroffenen, die eh keinen Bock hat. Und statt dass wir tatsächlich Förderstrukturen schaffen, die Menschen helfen, tatsächlich ein lebenswürdiges oder ein menschenwürdiges Leben zu führen, knallen wir ihnen überall die Türen vor der Nase zu und sagen, ja, du hast ja eh keinen Bock, warum sollen wir uns jetzt also auch bemühen? Und das ist das, was wir uns als Menschen, die mit Menschen arbeiten, als Menschen, die zu Armut arbeiten und das, was sich Fachkräfte im Bildungssektor immer wieder vor Augen halten müssen. Dass die Grundsozialisation, mit der sie aufgewachsen sind, die ist, dass Armutsbetroffene zu verurteilen sind. Und das muss ich in meinem Kopf erstmal auseinanderdröseln. Bevor ich auch nur einen Satz mit irgendjemandem wechsle, muss ich für mich in meinem Kopf mit mir selber die Arbeit machen und sagen, okay, ich muss das Bild, das ich von Armut und von Armutsbetroffenen habe, erstmal ganz gnadenlos dekonstruieren und muss mich mal mit den tatsächlichen Tatsachen dahinter auseinandersetzen. Und dann kommt man nämlich zum Beispiel dahin, dass wir ja auch, wenn wir die Zeitung aufschlagen, dann sitzt da ein ehemaliger Bundesfinanzminister und erzählt uns immer wieder einen davon, dass wir ja so viele Totalverweigerer hätten, die wir hart sanktionieren müssten, weil die ja alle keinen Bock auf Arbeit haben. Wir haben eine sozialdemokratische Partei, die als Regierungspartei die das Arbeitsministerium, das Arbeits- und Sozialministerium führt und die Bürgergeldgesetze immer weiter verschärft, weil ja alle gar keinen Bock hätten zu arbeiten. Wir gehen von ungefähr 14.000 bis 16.000 Menschen aus, die tatsächlich unter diese Kategorien, Anführungszeichen, Totalverweigerer fallen würden. So, und da auch da müssen wir sagen, dieser Begriff ist ein absolut politisch motivierter, den gibt es in keiner Statistik so, sondern das sind 14.000 bis 16.000 Menschen, die an irgendeinem Punkt in ihrer Betreuung durch Jobcenter aus irgendeinem Grund mal nicht mitgewirkt haben. Und da gehört schon dazu, dass du, weil du krass depressiv bist und in einer super miesen Phase steckst, es nicht geschafft hast, den Brief vom Jobcenter rechtzeitig zu öffnen und deswegen deinen Termin verpasst hast. Also, das sind die Sachen, mit denen wir uns erstmal beschäftigen müssen, mit denen sich Fachkräfte im Bildungssektor erstmal beschäftigen müssen, bevor sie auch nur anfangen, mit den Menschen, mit denen sie arbeiten, über Armut zu unterhalten. Und dann ist ja immer die Frage, aus welchem Grund möchte ich mich denn mit der armutsbetroffenen Mutter, die mir da gegenübersteht, unterhalten? Was will ich von der? Und auch da dann noch mal ganz kurz einzuchecken und mich zu fragen, okay, will ich der jetzt zum Beispiel sagen, dass ich das Gefühl habe, dass ihr Kind viel zu viel vom Fernseher hängt? Ja, Moment, warum denke ich das denn? Was weiß ich denn tatsächlich über die Familie? Ich habe gerade erst einen Workshop gegeben, mit Kita-Leitung für Kita-Leitung zum Thema Armut in der Kita. Und auch da war dann die Rede davon, also wir hatten uns über das Gespräch, das man mit den Kindern nach den Ferien führt, unterhalten. Na, also ursprünglich ging es darum, dass zum Beispiel armutssensibles Handeln in der Kita schon damit anfängt, dass ich nicht voraussetze, dass jede Familie in den Urlaub gefahren ist, sondern dass ich dieses Gespräch ganz anders aufziehen muss, sodass auch die Kinder, die halt tatsächlich jetzt, also bei uns ist das Längste, was wir hier haben, sind 3 Wochen, glaube ich, Schließzeit. Ne, ich muss das Gespräch so führen, dass auch die Kinder, die 3 Wochen lang nur zu Hause waren, das Gefühl haben, sie hatten gute Ferien. Und in dem Kontext kam dann eben einfach auch dieses, ja, und dann habe ich doch aber auch diese Kinder, die dann mir stolz erzählen, dass sie 8 Stunden lang ferngesehen haben. Was mache ich denn mit denen? Und da ist der erste Impuls von Menschen mit akademischer Ausbildung und auch im Kita-Bereich, ne, also hier in Niedersachsen ist das ja eine schulische Ausbildung. Aber auch da, die Kita-Fachkräfte kommen zum größten Teil aus Bildungsbürgertumsfamilien. Ne? Also auch da, auch Kita-Fachkräfte, die eben keinen akademischen Abschluss haben, kommen in der Regel trotzdem aus einem relativ gut situierten Umfeld. Der erste Impuls ist ganz oft, das dann zu verurteilen und sich zu denken, ja, boah, ne, diese armutsbetroffene Familie schon wieder. Ja, aber warum hat denn dieses Kind 8 Stunden da gesessen? Im Zweifelsfall hat dieses Kind 8 Stunden da gesessen, weil die Mutter alleinerziehend ist, trotzdem von Armut betroffen ist, weil ihr Gehalt zum Leben nicht ausreicht und die halt eben keine Betreuung für dieses Kind hatte und arbeiten war 8 Stunden lang. Oder vielleicht nur 4 Stunden arbeiten war und sich dann aber 4 Stunden lang tatsächlich irgendwie um ihren Zweitjob gekümmert hat, um den Haushalt gekümmert hat, weil dann noch 3 andere Geschwister rumspringen, die im Zweifelsfall jünger sind, um die man sich kümmern muss. Also auch da nicht davon auszugehen, dass armutsbetroffene Menschen ihre Kinder 8 Stunden vor den Fernseher setzen, weil sie keinen Bock hätten, sich um die Kinder zu kümmern, sondern erstmal davon auszugehen, dass da vielleicht eine Mutter oder ein Elternpaar dahinter steht, das einfach völlig fertig mit den Nerven ist. Und das nach 3 Wochen Schließzeit halt einfach irgendwann auch nicht mehr weiß, was sie noch machen sollen mit den Kindern. Weil sie im Gegensatz zu allen anderen nicht die Kohle haben, in irgendwelche Freizeitparks zu fahren. Weil sie nicht die Kohle haben, irgendwie den 5. Theaterbesuch zu machen. Weil sie nicht die Kohle haben, in den Zoo zu gehen. Da fängt dieses ganze Gespräch schon an. Da muss ich als Fachkraft im Bildungssektor schon mal anfangen, mich zu fragen, okay, wenn ich mit Familien über ihre Armut sprechen will, warum mache ich das denn? Und mit welchem Ziel? Und das ist quasi schon, also das ist für mich die absolute Grundvoraussetzung. Und ich sage mittlerweile allen Fachkräften, mit denen ich arbeite, bevor ihr diese Basic-Arbeit nicht gemacht habt, bevor ihr diese Basisarbeit nicht gemacht habt, bitte sprecht nicht mit euren armutsbetroffenen Eltern, weil ihr könnt es dann in dem Fall nur noch schlimmer machen.
Und was du auch in deinem Buch beschreibst und was ich finde, was auch nochmal eine extrem wichtige Facette ist, wenn wenig Geld da ist, ja, dann nimmt das Thema Geld und Finanzen im ganzen Kontext von Mental Load unheimlich viel Raum ein. Also die Frage, wie kommen wir über den Monat? Wo kann ich vielleicht doch noch irgendwie 20 Euro aufbringen? Ja, wo finde ich Angebote, wo ich zum Beispiel mein Kind kostengünstig oder kostenfrei eine schöne Beschäftigung besorgen kann? Also wenn ich wenig Geld habe, ist einfach unheimlich viel auf meiner Festplatte schon geblockt mit diesem Thema Geld und Sorgen, sodass einfach auch weniger Ressourcen und Kapazitäten da sind, um sich zum Beispiel um Förderung und all diese Sachen zu kümmern, oder? Habe ich
Man
das?
muss sich vorstellen, dass diese existenzielle Angst, die mit Armut einhergeht, quasi dafür sorgt, dass der Körper 24/7, also wirklich den ganzen Tag, die ganze Woche lang, in einem permanenten Fight-or-Flight-Reflex ist. Das ist tatsächlich also in Armut triggert an der Stelle ganz klar so eine absolute Urangst an und so ein ganz absolut evolutionär bedingten Flucht- oder Freeze-Reflex an der Stelle. Ich sage im Buch unter anderem, für uns ist, also die IC-Karte, die potenziell an der Kasse den Dienst versagen kann, ist unser Säbelzahntiger. Der Reflex im Körper ist der gleiche wie damals bei den Steinzeitmenschen, wenn der Säbelzahntiger um die Ecke kam. Das ist absolut existenziell bedrohend. Dieses Gefühl, das einhergeht damit, mit dem steten Wissen, es kann passieren, dass ich am 20. des Monats kein Geld mehr habe und nicht weiß, wie ich den Wocheneinkauf noch bezahlen soll. Und das ist etwas, wenn der Körper permanent in diesem Fight-or-Flight-Modus ist, wenn der Körper permanent existenzielle Urängste durchlebt, dann ist das im Grunde, diese Leute starten ihren Tag quasi schon nur mit maximal 60% der Kapazitäten, die alle anderen haben. Und dann reicht im Zweifelsfall tatsächlich alleine schon die Kraft nicht mehr, sich abends noch hinzusetzen und dem Kind tatsächlich das Bilderbuch, das man sich vielleicht aus der Bibliothek noch besorgt hat, weil man zu den armutsbetroffenen Eltern gehört, die den Zugang haben. Dann reicht die Kraft aber schon nicht mehr, das noch vorzulesen. Das ist ja tatsächlich, also das Leben in Armut gleicht im Grunde irgendwann einer stetigen Erschöpfungsdepression. Und das ist das, was wir uns, glaube ich, an der Stelle einfach auch mal vor Augen halten müssen. Das, ne, mir wird dann oft auch gesagt, ja, aber die haben doch, wenn sie arbeitslos sind, haben sie doch im Zweifelsfall den ganzen Tag Zeit. Ja, das ist vielleicht auf dem Papier irgendwo wahr, dass diese Familien dann den ganzen Tag zu Hause sind und die Zeit hätten. Aber wir alle wissen doch, wie das ist, wenn wir dann da sitzen und ein super forderndes Projekt haben oder gerade auf der Arbeit alles gleichzeitig passiert und wir 15 Brände löschen zwischen 8 und 17 Uhr. Wir wissen doch, wie es uns geht, wenn wir dann um 18 Uhr nach Hause kommen. Wir wissen doch, wie wenig, also, ne, Menschen mit dem entsprechenden Kapital dahinter bestellen sich dann bei Lieferando die Pizza, weil sie noch nicht mal mehr die Energie haben, um einen Topf Nudeln auf den Herd zu stellen. Armutsbetroffenen geht das nicht anders. Nur, dass deren 15 Brände, die sie zwischen 8 und 17 Uhr löschen, halt im Zweifelsfall immer wieder das Konto ist, das leergelaufen ist, bei dem sie sich jetzt überlegen müssen, wie zahle ich jetzt die Miete, wie zahle ich den Wocheneinkauf, wie bezahle ich die Kinderschuhe, die Winterschuhe, die zu klein geworden sind. Und dann hat das Kind demnächst auch noch Geburtstag und die Kita erwartet, dass man irgendwelche Mitbringseltüten packt und für jedes Kind ins Fach legt. Das ist das dauerhaft fordernde Projekt von Armutsbetroffenen.
Ja, und ich finde das halt total wichtig, das auch nochmal transparent zu machen, weil also das, was ich eben bei Fachkräften bemerke, dass sie da dann oft auch wirklich mit einem grimmigen Blick, sage ich mal, drauf gucken oder so vorurteilsbehaftet, die haben doch Zeit, warum schaffen sie es denn nicht? Ja, aber eben genau das, was du beschreibst, ja, was da eigentlich abgeht und wie viele Ressourcen das kostet, ist einfach wirklich etwas, was dann abgeht von. Ich kümmere mich um mein Kind, ich kann mich um ein Essen kümmern und, weil ja die Ressourcen einfach nicht da sind.
So, plus, ne, wir reden jetzt gerade quasi wieder über das Klischee an Armutsbetroffenheit, aka die Person, die arbeitslos den ganzen Tag zu Hause sitzt. Das ist ja aber im Endeffekt auch nur ein Ausnahmefall, sondern wir gehen bei Armutsbetroffenen, bei vor allen Dingen Bürgergeldbeziehenden davon aus, dass ein Drittel Kinder sind, ein Drittel sind Menschen, die pensioniert sind, die im Rentenalter sind. Und bei einem Großteil der Menschen, die quasi offiziell nicht in Arbeit sind, sind das Menschen, die gerade noch in Ausbildung oder Weiterbildung sind. Wir haben also der allergrößte Teil von Armutsbetroffenen in Deutschland ist in irgendeiner Form erwerbstätig oder darf noch nicht arbeiten gehen, weil sie unter 18 Jahre sind. So, also die allermeisten Armutsbetroffenen sind ja tatsächlich erwerbstätig in irgendeinem Umfang. Und da reicht einfach schlicht und ergreifend das Geld zum Leben nicht. Das heißt, die meisten Armutsbetroffenen haben tatsächlich de facto auch die Zeit nicht, weil sie gehen halt ganz normal 4, 6, 8 Stunden arbeiten und haben dann aber im Gegensatz zu allen anderen nicht den Thermomix zu Hause stehen, der ihnen das Kochen abnimmt. Sie haben nicht die Möglichkeit, sich so einen Staubsaugroboter zu kaufen, der die Haushaltserleichterung bringt. Sie haben nicht die Möglichkeit, von irgendwelchen steuerlichen Vorteilen für haushaltsnahe Dienstleistungen Gebrauch zu machen, weil sie sich die Putzfee nicht leisten können, weil sie selber die Putzfee von irgendjemand anderem sind. So, und das ist das, was wir uns an der Stelle einfach auch für Menschen, die im Bildungssektor arbeiten, immer wieder vor Augen führen müssen. Die meisten Armutsbetroffenen sind in irgendeiner Form erwerbstätig. Zu großen Teilen sind sie im Zweifelsfall zu Hause erwerbstätig, weil sie für Kinder oder zu pflegende Angehörige sorgen. Und wir alle, alle, die Kinder oder zu pflegende Angehörige haben, wissen, ja, das ist im Endeffekt schlimmer als ein Vollzeitjob. Das heißt, die Leute haben die Zeit im Zweifelsfall auch gar nicht und haben dann noch nicht mal die Möglichkeit, sich die mentalen Kapazitäten durch irgendwelche Erleichterungen einzukaufen.
Ja, dementsprechend müssen doch eigentlich diese ganzen Wahlschlagworte und so weiter sich eigentlich wie Ohrfeigen anfühlen, oder? Also Bürger, ne, wir wollen beim Bürgergeld kürzen, das Bürgergeld ist zu hoch, die sind doch alle faul, die verweigern doch alle total. Also ich meine, es gibt ja die ganzen Statistiken, es gibt die ganzen Zahlen, die hast du ja auch gerade genannt, ja. Aber wieso kommt es politisch nicht an? Hast du da eine Idee? Also ich bin manchmal so erschrocken, was da
Das
durch die
ist
Kanäle
keine, da
geblasen
braucht es
wird.
keine Idee, sondern das ist eine Realität. Politik macht Politik fürs Kapital. Politik macht nicht, Politik, so wie sie gerade gemacht wird, ist keine Politik für die Menschen da draußen auf der Straße, sondern Politik, wie sie gerade gemacht wird, ist Politik für die Unternehmen. Das ist im Grunde machen die großen Parteien gerade alle in Abstufung Politik vor allen Dingen für Wirtschaftsunternehmen. Und die profitieren davon, dass man Menschen sagt, das Bürgergeld wäre zu hoch und das Bürgergeld muss gekürzt werden und Bürgergeldempfangende wären ja alle nur faul. Weil in dem Moment, in dem ich nach unten trete, in dem Moment, in dem ich tatsächlich Armutsbetroffene antagonisiere, das heißt, ihnen dieses Feindbild, also aus ihnen ein Feindbild mache, in dem Moment erzeuge ich Abstiegsangst bei der breiten Mittelschicht. In dem Moment erzeuge ich Abstiegsangst bei den Menschen, die für diese Unternehmen arbeiten. Und wenn ich Abstiegsangst schüre, dann werden die Menschen zögerlich damit, Arbeitnehmerrechte einzufordern oder Arbeitnehmerrechte zu verteidigen. Wir haben die Diskussion gerade, dass dann plötzlich jetzt irgendwelche Menschen sich dahinstellen und sagen, wir müssten den ersten Krankheitstag in Zukunft ohne Entgeltzahlung stellen. Das ist ein klarer Angriff auf die Arbeitnehmerrechte. Und der funktioniert aber vor allen Dingen deshalb, weil Menschen mittlerweile so große Angst davor haben, auch eine von den bösen Armutsbetroffenen, von dem bösen Bürgergeld beziehen zu werden, dass sie sich nicht mehr trauen, sich zusammenzutun und tatsächlich Arbeitgeber daran zu erinnern, dass Wirtschaftsunternehmen auch nur so lange funktionieren, wie Menschen tatsächlich arbeiten gehen. Und wenn wir jetzt alle irgendwie in einen Generalstreik gehen würden, würde hier nämlich gar nichts mehr laufen. Aber die Politik, so wie sie gerade gemacht wird, ist Politik für Wirtschaftsunternehmen, weil Wirtschaftsunternehmen ein Interesse daran haben, dass Menschen Angst vor Armut haben. Und Wirtschaftsunternehmen haben ein Interesse daran, dass es eben keine menschenwürdige Grundsicherung gibt, sondern dass Menschen Angst davor haben, arbeitslos zu werden. Weil in dem Augenblick, in dem Menschen Angst davor haben, ihren Job zu verlieren, sind sie besser manipulierbar. Da kann ich Arbeitnehmerrechte abbauen, dann kann ich mich gegen erweiterte Arbeitnehmerrechte sträuben. Es ist kein Zufall, dass diese krasse Politik gegen Armutsbetroffenheit, gegen Bürgergeldbeziehende gerade dann Aufwind kriegt, in dem Moment, in dem wir in anderen Sektoren ja mit immer lauter werdender Lautstärke über eine Viertagewoche verhandeln. Das ist kein Zufall, dass das parallel passiert, sondern das ist am Ende des Tages tatsächlich der Versuch von Wirtschaftsunternehmen, tatsächlich dieser Viertagewoche von vornherein den Hahn zuzudrehen, indem man den Leuten wieder Angst davor macht, arbeitslos zu werden. Und das ist aber einfach auch was, warum passiert das? Warum macht Politik das? Naja, man schaue sich einfach mal die Großspendenlisten der Parteien an. Solange Parteien Großspenden von Wirtschaftsunternehmen und entgegennehmen, müssen wir tendenziell davon ausgehen, dass die Politik, die da von den großen Parteien gemacht wird, immer nur die Interessen der Wirtschaftsunternehmen verteidigt und wenig tatsächlich mit den Menschen da draußen auf der Straße zu tun hat.
Ja, ich habe vor meiner Selbstständigkeit in zwei Weiterbildungsverbänden gearbeitet und auch im Bereich Lobbyarbeit oder Verbände ist es ja so, Wirtschaftsverbände, die wissen gar nicht, wohin mit ihrem Geld, aus meiner Wahrnehmung und Perspektive, ja. Und als Bildungsverband haben wir immer nur kleine Brötchen gebacken und konnten nicht so fancy Veranstaltungen machen, wie andere Verbände das gemacht haben, ja. Also es war auch da immer sehr sparsam und sehr große Unterschiede tatsächlich, ja. Und auch Bildungsthemen durchzukriegen in der Politik war genauso schwer und Sisyphusarbeit.
Und das hat am Ende tatsächlich System, weil in dem Moment, in dem ich Bildung knapp halte, in dem ich die Mittel für Bildung knapp halte, halte ich ja auch eine gewisse Knappheit an sehr gut ausgebildeten Fachkräften aufrecht. Und je mehr ungebildete oder wenig gebildete Fachkräfte ich habe, desto größer ist ja die Masse an Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, denen ich quasi immer wieder verkaufen kann, dass sie ja gar nicht mehr Geld verdient hätten, weil sie sind ja nur schlecht ausgebildet. So, ne? Weil wenn ich mir eine sehr, sehr große Menge an sehr gut ausgebildeten Menschen heranziehe, dann haben die auch ein sehr großes Verhandlungspotenzial für mehr Geld. Aber wenn ich meinen ArbeitnehmerInnen mehr Geld zahle, dann kann ich weniger Dividenden an irgendwelche Aktionäre ausschütten. Ne? Und wir sehen das gerade in dieser ganzen VW-Debatte zum Beispiel ja auch. Es ist der einzige Hohn, dass dieser Konzern jetzt davon redet, dass er vermeintlich pleite geht, während er ja aber genau die Summe an Fehlbetrag, mit der gerade gerechnet wird, letztes Jahr noch an Aktionäre ausgeschüttet hat. Da frage ich mich tatsächlich, warum nehmen wir das eigentlich alle so stillschweigend hin, dass wir ein völlig unterfinanziertes Bildungssystem haben, dass wir PolitikerInnen haben, die uns erzählen, dass Armutsbetroffene ja alle nur faul und ungebildet wären. Warum nehmen wir hin, dass VW jetzt massenweise Stellen abbaut, während wir ja aber gleichzeitig in diversen Bilanzen sehen können, wie viel Geld sehr, sehr wenige Menschen an genau diesen Unternehmen verdienen?
Ja, es ist für mich auch absolut unverständlich und auch diese ganze Debatte um Vermögenssteuer, ja oder nein. Also ich habe mir eben auch angeguckt, die Vermögensverteilung in Deutschland. Ja, die Hälfte der Deutschen hat weniger als 24.000 Euro Vermögen. Ja, 10% haben sogar null oder Schulden. Ja,
Ja.
und wenn man aber dann in die andere Hälfte guckt, ja, dann haben die letzten 10% einfach irre viel. Ja, also ne, zwischen 0 und 24.000 liegt eine Hälfte und die andere Hälfte liegt zwischen 24.000 und ich weiß nicht, Millionen. Also das ist total irre, wenn man sich das mal anguckt, wie zweigeteilt die Gesellschaft da auch ist.
Ja, und dann haben wir halt aber, und da sehen wir aber dann eben einfach auch, dass dieser ganze Diskurs, und da kommen wir quasi so ein bisschen zu dem Gespräch von Anfang wieder zurück, woher kommt das Bild, das wir über Armutsbetroffenheit haben? Dieser ganze Diskurs wird diktiert von irgendwelchen Medien, die halt mittlerweile in der Hand von Großunternehmen sind. Ne? Also auch wir müssen, wenn wir uns mal angucken, wie sehr nur eine Handvoll von Medienhäusern mittlerweile die Medienlandschaft in Deutschland eigentlich tatsächlich auf sich vereint, müssen wir uns halt einfach auch fragen, okay, was ist denn das Interesse derjenigen, die diese großen Medienhäuser eigentlich besitzen? Und dann passiert sowas wie jetzt eben mit der Kapitalertragssteuer, die dann, ne, oder den Sozialabgaben auf Kapitalerträge, die ja von Robert Habeck zum Beispiel jetzt gerade ins Spiel gebracht wurden. Der Gedanke, der dahinter steht, ist ja der richtige. Menschen, die sehr, sehr, sehr viele Kapitalerträge auf sich vereinen, und das sind zum Beispiel die Aktionäre von VW, das ist eigentlich total der Hohn, dass die nicht ins Sozialsystem einbezahlen, dass die eben tatsächlich unsere Sozialversicherungen nicht mittragen. Aber was passiert? In den Medien wird immer nur von dem sogenannten Kleinsparer geredet. Da wird dann so getan, als ob ich mit meinen, wir haben gerade von unserem Bausparer die Abrechnung gekriegt. Ich glaube, wir hatten Zinsen von, oh, lass mich lügen, 30 Euro oder so im letzten Jahr. Und da wird dann so getan, als ob man mir diese 30 Euro wegnehmen will, weil ich darauf jetzt Sozialabgaben zahlen muss. Aber davon ist ja, mich meint Robert Habeck damit gar nicht. Aber das ist halt das, was bei den Leuten nicht ankommt, weil in den großen Medien dann jetzt immer nur darüber geredet wird, dass die Kleinsparer ihr Geld, ihre Anlage für ihre Rente quasi jetzt verlieren würden. Und dabei geht es ja aber tatsächlich darum, dass Menschen, die tatsächlich Kapitalerträge von mehreren hunderttausend Euro im Jahr einfahren, dass die unsere ja auch völlig unterfinanzierten Krankenkassen endlich mal mitbezahlen sollen. Und das ist aber tatsächlich das, wo wir dann am Ende des Tages immer wieder dahin kommen, dass wir feststellen, okay, man hackt halt lieber auf den Kleinen rum. Man tut lieber so, als ob tatsächlich der ominöse Mittelstand, den es ja in Deutschland de facto so auch gar nicht gibt, übermäßig belastet werden würde, als dass man tatsächlich den ganz Großen mal an die Tasche geht. Und das setzt sich dann halt fort, weil dann wird dann, wenn man dann davon fordert, und dass alle Menschen, alle Kinder, egal aus welchem Haushalt sie kommen, gleichwertige Bildungschancen haben sollen. Wenn man sich zum Beispiel dafür einsetzt, dass die Lehrmittelfreiheit wieder eingeführt wird, ne? Ich wohne in einem Bundesland, hier gibt es die Lehrmittelfreiheit jetzt seit 20 Jahren nicht mehr. Seit 20 Jahren müssen Familien ihre Schulbücher selber bezahlen. Wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, Leute, ich hätte gerne die Lehrmittelfreiheit wieder, weil Familien in Armutsbetroffenheit können sich das halt einfach sonst nicht leisten, ihre Kinder aufs Gymnasium zu schicken, dann wird mir gesagt, ja, aber woher soll ich das denn finanzieren? Und dann wird wieder so getan, als ob das Geld gar nicht da wäre. Statt dass man sich tatsächlich mal ehrlich macht und sagt, wir hätten das Geld im Rahmen einer Vermögenssteuer, im Rahmen der Sozialabgaben auf Kapitalerträge etc. Wir haben nur keine Lust, das einzufordern, weil dann müssten wir uns tatsächlich mit denen anlegen, die tatsächlich Macht und Geld haben. Und stattdessen hackt man dann auf Armutsbetroffenen rum.
Ja, es ist wirklich eine richtig Ich finde zum Teil wirklich eklige Debatte. Also mich widert das richtig an vielen, vielen Stellen, weil ich einfach denke, dass ne, genau das Sprachrohr der von armutsbetroffenen Personen einfach gar nicht genutzt wird, gehört wird. Da wird auch gar nicht hingeguckt, sondern es wird einfach mit Bildern agiert, mit Schreckgespenstern, die ganz viel kaputt machen. Zwei Fragen habe ich noch. Und zwar, du hast gerade schon das Thema Bildungsgerechtigkeit, Bildungsungerechtigkeit angeschnitten. Und ich würde gerne mal von dir wissen, was müsste im Bildungssystem anders werden, um einfach mehr Bildungsgerechtigkeit sicherstellen zu können, wenn du jetzt mal richtig visionieren könntest oder dürftest?
Ja, die Frage ist ja, also viel von dem, was ich dir jetzt erzählen könnte, sind Dinge, die haben Menschen, die im Bildungssystem arbeiten, in der Regel nicht in der Hand. Weil was wir bräuchten, wäre tatsächlich, dass wir die Lehrmittelfreiheit flächendeckend in Deutschland wieder einführen. Wir bräuchten tatsächlich den politischen Willen dazu zu sagen, wir finanzieren nicht nur Schulen infrastrukturell aus, also ne, im Sinne von, wir haben keine Klassenräume mehr, in die es reinregnet, sondern wir finanzieren auch tatsächlich die Lehrmittel und die Lernmittel, mit denen die Menschen arbeiten, vollkommen aus. Wir bräuchten tatsächlich also ich persönlich bin großer Fan davon, diese Dreigliedrigkeit des Schulsystems aufzugeben. Wir haben nichts davon, dass wir Kinder nach der 4. Klasse bereits dahin trennen, wie viel Potenzial sie angeblich hätten, weil jede Studie zu dem Thema wieder belegt, am Ende des Tages teilen wir Kinder nach der 4. Klasse vor allen Dingen dahin ein, wie viel Geld das Elternhaus hat. Am Ende des Tages sagt die Gymnasialempfehlung nach der 4. Klasse nichts darüber, wie fleißig oder wie klug oder wie gebildet ein Kind ist, sondern sie sagt vor allen Dingen, dass dieses Kind ein Elternhaus hat, das sehr, sehr, sehr viel auffangen und sehr, sehr viel bezahlen kann. Ich würde aber noch viel, viel mehr vorher anfangen und ich würde tatsächlich in der Kita, in der konkreten Schule anfangen und sagen, also in der Schule vor allen Dingen, wenn ich mir jedes Jahr die Lehrmittellisten, die ich aus der Schule kriege, angucke, frage ich mich, warum muss der verdammte Pelikan-Tuschkasten da genauso draufstehen? Warum lässt man den Eltern, also warum stehen da Marken an den Materialien, mit denen meine Kinder arbeiten sollen? Warum muss ich als Lehrkraft vorgeben, dass es der 15 € teure Pelikan-Tuschkasten sein soll, wenn es doch am Ende der 5 € Tuschkasten aus dem Teddy genauso tut für die 2 Stunden Kunst in der Woche, die mein Kind hat? Na, also da möchte ich schon anfangen und sagen, Leute, das kann doch nicht sein. Und warum müssen Eltern das überhaupt selber kaufen? Warum kann ich nicht sagen? Also, warum gibt es in den Schulen keine Budgets dafür, sowas im Klassensatz anzuschaffen? Warum muss ich jetzt, ich habe 2 Jahre in Folge Kinder eingeschult, ich musste jetzt 2 Jahre in Folge irgendwelche super teuren Wachsmalstifte für 8 € kaufen, dafür, dass ich mir jetzt bei meinem Sohn, der als erstes eingeschult wurde, nach einem Jahr diese Packung angeguckt habe und er diese Wachsmaler offensichtlich genau zweimal in der Hand hatte. Warum wird sowas nicht aus vom Schulträger zur Verfügung gestellten Budgets in Klassensätzen angeschafft, die dann durch die Klassen quasi rotieren, so wie sie gerade gebraucht werden. Da fängt das für mich schon an zu sagen, wir können Bildungsungerechtigkeit vor allen Dingen dadurch aufheben, dass wir tatsächlich Sachen solidarisch zentral zur Verfügung stellen, sodass sie einzelne Familien gar nicht mehr belasten. Das fängt in der Kita schon damit an, dass ich mir die Frage stelle, warum muss das eigentlich der teure Ausflug ins Theater sein? Kann ich nicht in meiner örtlichen Bibliothek nicht lieber mal nachfragen, ob die so eine Privat-Bilderbuch-Kino-Vorstellung für meine Gruppe machen würden? Oder kann ich den teuren Theaterbesuch für die Kinder, der ja für die Kinder auch ein tolles Erlebnis sein kann, nicht über Spenden von ansässigen Unternehmen finanzieren, statt dass da Eltern 15 € für die Theaterkarte zahlen müssen? Da fängt es für mich schon an zu sagen, wir müssen Bildungsungerechtigkeit viel, viel kleinschrittiger denken, als zu sagen, wir brauchen den großen politischen Wechsel. Wir brauchen die große politische Kurskorrektur. Aber wir können in den Einrichtungen, in denen wir uns jetzt bewegen, schon viel, viel kleinschrittiger anfangen und ganz akut morgen schon die Realität für viele armutsbetroffene Familien verändern. Und das ist das, was ich immer wieder mitgebe in den Fortbildungen, die ich dazu auch gebe, dass ich sage, schaut euch mal euren Kita-Alltag an und fragt euch mal, an wie vielen Stellen Eltern in eurer Einrichtung eigentlich zusätzliches Geld aufwenden müssen. Und es fängt zum Beispiel eben schon damit an, dass wir hatten das jetzt gerade in einer der Einrichtungen hier, die haben so ein Kooperationsprojekt mit der Grundschule für die GrundschülerInnen to be, ne? Also bei uns heißen die Sechserbandenkinder. Da war dann plötzlich die Ansage, ja, die gehen da einmal die Woche rüber und dann haben die so quasi so eine Bewegungsstunde und dafür brauchen die Kinder Turnschuhe. die Kita-Kinder, die in der Regel sonst halt für nichts irgendwie weiter Turnschuhe brauchen, wenn sie nicht sowieso zum Kinderturnen gehen. So, und sehr viele Kinder aus armutsbetroffenen Familien gehen nicht zum Kinderturnen. Da kommt es, kommen wir nämlich zum nächsten Problem, dass gerade auch Vereine meistens sehr, sehr homogen sind vom Klientel und armutsbetroffene Familien da einfach nicht reinkommen. Und da habe ich dann da gestanden und habe mich gefragt, warum meine Tochter jetzt plötzlich vor allem, also meine Tochter ging zum Sport, die hatte Turnschuhe, aber ich habe mich schon gefragt, warum soll ich denn jetzt für mein Kind für eine Stunde in der Woche teure Kinderturnschuhe kaufen mit heller Sohle, weil es ist eine städtische Sporthalle, die mich dann im Zweifelsfall jetzt wieder 30 € kosten, die ich mittlerweile habe, wo ich aber weiß, dass ich vor 5 Jahren da gestanden hätte und nicht gewusst hätte, habe ich diese 30 € in dem Monat überhaupt noch? Und da dann tatsächlich vielleicht als Kita sich ganz kurz die Frage zu stellen, müssen die Turnschuhe wirklich sein? Oder wird es für diese eine Stunde in der Woche nicht auch tatsächlich einfach ein paar Stoppersocken tun, dass die Kinder in der Regel sowieso haben in dem Alter, spätestens wenn sie halt in die Kita gehen und sie in der Kita brauchen. Na, also da schon mal anzufangen und zu sagen, okay, wenn ich mir meinen Kita-Alltag angucke, wo kann ich tatsächlich für monetäre Entlastung sorgen? Das ist zum Beispiel eben einfach auch, muss es zum Geburtstag des Kindes tatsächlich ein Mitbringsel für jedes Kind in dieser Gruppe sein? Muss ich das den Eltern wirklich zumuten? Weil wenn ich für 25 Kinder Süßigkeiten kaufen muss, dann kommt da in der Regel ganz schnell ein relativ großer Betrag zusammen, selbst wenn ich beim Aldi einkaufen gehe. Und da zum Beispiel die Frage danach zu stellen, kann ich das in der Kita nicht anders lösen? Indem ich zum Beispiel sage, okay, wenn jetzt ein Geburtstag ansteht, gibt es eine kleine Gruppe Kinder, die in der Kita-eigenen Küche vielleicht einen kleinen Kuchen backen darf am Tag vorher. Also diese ganze Feierei auch von Kindergeburtstagen in der Kita weniger konsumorientiert zu gestalten und mehr hin zu dem, worum es ja eigentlich dabei geht. Darum, dass das Kind sich besonders fühlt. Das entlastet armutsbetroffene Familien unfassbar. Und da würde ich schon anfangen, bevor ich tatsächlich jetzt, ne, weil ich aus Niedersachsen komme, in Hannover vom Kultusministerium stehe und die eigentlich mal frage, ob sie irgendwie, also wo das ganze Geld der letzten Jahre eigentlich gelandet ist. So,
Ja.
und im großen Scale bräuchten wir kein Sondervermögen für die Bundeswehr, sondern wir bräuchten ein Sondervermögen Bildung. Wir
Ja.
bräuchten ein ganz klares Sondervermögen Bildung, das tatsächlich und auch da eine Aussetzung des Kooperationsverbotes zwischen dem Bund und den Ländern, damit dieses Sondervermögen dann am Ende des Tages tatsächlich auch ganz gezielt in jede einzelne Schule, in jede einzelne Kita umverteilt werden kann, damit diese Strukturen tatsächlich auch mal vernünftig ausfinanziert sind.
Ja, vielen Dank für deine vielfältigen Gedanken dazu, im Großen wie im Kleinen. Meine klassische Abschlussfrage zielt eigentlich immer darauf hin, ob eine Bildungsfrau ihren Weg so genauso gehen würde. Das ist bei dir jetzt etwas stark abgebogen. Deswegen würde ich dich gerne zum Abschluss fragen. Also, ich habe ja dein Buch gelesen und habe eine Idee davon, wie anstrengend dein Weg auch war, dahin zu dem Punkt, wo du jetzt stehst und wie abhängig auch von Glück, von Personen zum Teil. Also, ne, du hast deine Schwiegermutter vorhin angesprochen, die einfach unheimlich unterstützt hat, die immer an dich geglaubt hat und gesagt hat, du machst das und wir kriegen das hin. Wenn du mal zurückblickst auf deinen Weg, was macht dich besonders stolz?
Das ist eine spannende Frage. Das ist eine spannende Frage, weil, also Menschen sagen mir zu bestimmten Dingen dann, dass ich darauf besonders stolz sein könnte. Und ich sitze da immer und denke mir so, ja, subjektiv, also objektiv betrachtet kann ich damit wohl mitgehen. Subjektiv betrachtet habe ich in dem Moment, in dem ich war, das Beste aus dem gemacht, was ich hatte. Ne? Ich glaube, besonders stolz bin ich nicht auf irgendeinen Meilenstein oder irgendeine Station in meinem bisherigen Werdegang, sondern besonders stolz bin ich immer wieder dann, wenn ich tatsächlich auf Instagram oder per E-Mail eine Nachricht bekomme von einem Menschen, der es ähnlich schwer hatte wie ich. Und die dann einen Podcast mit mir gehört hat oder ein Interview mit mir gelesen hat oder das Buch vielleicht gelesen hat, weil sie es sich leisten konnte oder weil es ihr geschenkt wurde und die dann sagt, endlich ist da mal jemand, der so ist wie ich und endlich ist da ja mal jemand, der sagt, wie es ist. Und wenn mir Menschen dann schreiben, dass sie sich gesehen fühlen, dass sie sich gehört fühlen und dass sie das erste Mal in ihrem Leben das Gefühl haben, sie sind mit diesem Struggle nicht alleine. Und dass sie das erste Mal das Gefühl haben, dass da jemand ist, der nicht nur sagt, wie es ist, sondern der Hoffnung mitbringt dafür, dass es mal anders sein könnte. Das sind die Momente, in denen, die mich besonders stolz machen. Wo ich weiß, dass ich am Ende des Tages tatsächlich alles, was ich getan habe oder auch alles, was ich ertragen habe in der Zwischenzeit, einfach ausgezahlt hat, weil ich tatsächlich Licht sein darf oder Hoffnung sein darf für die Menschen, die gerade wenig Hoffnung sehen können.
Ja, Vielen Dank, liebe Kelsey, dass du dir die Zeit genommen hast heute, dass du deine Geschichte, deine Gedanken geteilt hast. Alle Bildungsfrauen, Bildungsmenschen da draußen, euch kann ich nur ermuntern, ihr Buch zu lesen, entweder über die Bibliothek oder, wenn ihr es euch leisten könnt, das Buch auch gerne zu kaufen. Also mich hat es wirklich unheimlich gepackt und unheimlich zum Nachdenken angeregt und das wünsche ich euch allen auch. Und genau, Kelsey, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast in meinem Podcast warst.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung und das tolle Gespräch.
Und wieder gab es spannende weibliche Einblicke in den Bildungsbereich. Du willst mehr? Weitere Folgen findest du auf www.bildungsfrauen.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Dort kannst du auch gerne ein Like dalassen. Du willst nichts verpassen? Dann folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und ich freue mich auch, wenn du mir einen digitalen Kaffee spendierst für diese Folge. Die Links findest du in den Shownotes.